NDR Kultur. Das Gespräch.
Der Deutsche Bundestag hat das zuvor kontrovers diskutierte Wehrdienstmodernisierungsgesetz beschlossen. Alle 18-jährigen Männer und Frauen erhalten ab Anfang 2026 einen Fragebogen, mit dem ihre Motivation und Eignung für den Dienst bei der Bundeswehr ermittelt werden soll. Für alle Männer, die nach dem 1. Januar 2008 geboren wurden, ist die Beantwortung der Fragen und die anschließende Musterung verpflichtend, für Frauen freiwillig. Sollte die Zahl derjenigen, die sich freiwillig zum Wehrdienst melden, den Bedarf der Bundeswehr allerdings unterschreiten, kann der Bundestag eine sogenannte Bedarfswehrpflicht ausschließlich für Männer beschließen. Bereits im Frühjahr hat der 27-jährige Podcaster, Journalist und Autor Ole Nymoen mit seinem Buch »Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde« ein umstrittenes Plädoyer gegen die Kriegstüchtigkeit, wie es im Untertitel heißt, veröffentlicht. Viele, die vom neuen Wehrdienstgesetz betroffen sein könnten, stimmen Nymoen zu, andere lehnen seine Haltung als weltfremden Pazifismus ab. Doris Maul hat Ole Nymoen kürzlich zum Gespräch getroffen und ihn zunächst gefragt, ob er Antimilitarist sei.
Ja, also ich würde mich definitiv als einen Antimilitaristen bezeichnen. Ich bin nicht bereit, nicht willens, für Deutschland zu kämpfen und zu sterben, habe aber natürlich die Angst, dass wenn es zu einem Krieg kommen sollte, dass dann genau das Szenario ist, das einen dort erwartet. Ich sehe mich sicherlich als einen Antimilitaristen an. Das ist ja nun keine völlig kuriose Meinung, auch wenn eine Mehrheit der Deutschen für die Wehrpflicht ist, weil diese Leute dann nicht betroffen sind. Ja, eine Mehrheit der Deutschen wäre von dieser möglichen Entscheidung ja gar nicht selbst betroffen. Auch wenn die das alle wollen, die Wehrpflicht, will fast keiner kämpfen.
Sie meinen auch wegen der Boomer-Generation.
Genau. Es gab jetzt vor wenigen Tagen bei Extra 3, bei der Satire-Sendung, einen sehr unterhaltsamen Beitrag, da wurden mal Rentner gefragt, warum die nicht an die Front gehen. Und die haben dann immer ganz empört gesagt, ich in meinem Alter, wo man sich so fragt, naja gut, ihr hattet ja schon 70 wunderbare Jahre, was ist es denn für eine Logik, dass 25-Jährige oder 18-Jährige dann stattdessen an die Front sollen? Also es ergibt ja in keiner Welt Sinn. Also wir haben in Deutschland unglaublich viele Leute, die abstrakt für Kriegstüchtigkeit sind, aber wenn man sie selbst fragt, würden sie eigentlich dienen, dann lachen die nur und sagen, nein, natürlich nicht, das sollen die jungen Leute machen.
Woher kommt dieser Antimilitarismus bei Ihnen? Was hat Sie so dermaßen getriggert, dass Sie dazu gekommen sind, erst diesen Zeitartikel zu schreiben, ich für Deutschland kämpfen, never, hieß der ja, und jetzt eben Ihr Buch, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde.
Ja, also ich habe die ersten anderthalb Jahre Ukraine-Krieg mit einer gewissen Ungläubigkeit verbracht. Die ersten zweieinhalb Jahre, wie da gesprochen wurde über diesen Krieg, mit welcher Leichtfertigkeit dort gejubelt wird über das, was dort passiert. Was dort passiert, heißt ja, da begegnen sich zwei Staaten, die kämpfen um Einfluss, um Territorium, um Menschen etc. und sind dabei bereit, über ihre Bürger zu verfügen, die in den Krieg zu schicken, völlig unabhängig davon, ob die das wollen oder nicht.
Wo wird gejubelt?
Ich würde behaupten, zum Beispiel, wenn man sich die Medienberichte ansieht und dann wieder gesagt wird, die Frontlinie hat sich wieder auf die richtige Seite verschoben, dass das schon erstmal eine positive Einstellung ist, die da zum Ausdruck kommt.
Hier im Westen,
ja,
oder?
Ja, ja, ja gut, okay. In Russland wird man auch jubeln, wenn die Front sich nach Westen verschiebt und umgekehrt, wenn sich die Front nach Osten verschiebt. Was sich dahinter verbirgt ist, dass unzählige, vor allem junge Männer, die darauf garantiert keine Lust hatten, auf beiden Seiten dieser Fronten, klar, es gibt ein paar Verrückte, die wollen das, aber vor allem sind das junge Männer, die wollen dort überhaupt nicht kämpfen. Die müssen aber, weil ihre Staaten sie jeweils zwingen. Und uns wird das hier immer verkauft als so ein großer Befreiungskampf. Natürlich, das hat eine gewisse Wahrhaftigkeit. Unter Putin wird es mutmaßlich unfreier, da wird es brutalisierter. Aber dass da zum Beispiel auch der Staat, dem die Deutschen im Regelfall die Daumen drücken, seine Bürger an die Front zwingt, ob die wollen oder nicht, und dass es oft gar keine so heldenhafte Aufopferungsaktion in Freiwilligkeit ist, darüber wurde kaum gesprochen. Es hat mich verrückt gemacht. Aber ich hätte nicht gedacht, darüber irgendwie größer zu schreiben, außer dass man mal auf Twitter irgendwas vom Stapel lässt. Und dann kam eine Redakteurin der Zeit auf mich zu und fragte, ja, ob ich denn nicht bereit wäre zum Thema, muss Europa kriegstüchtig werden, was zu schreiben. Und ich glaube, sie wusste gar nicht, was meine Haltung ist. Wir hatten mal in anderen Kontexten zu tun gehabt und dann hatte sich doch nichts so richtig draus ergeben. Und sie sagte, ich komme ein paar Jahre auf sie zurück. Und dann kam die auf einmal. und meinte, wollen Sie das nicht schreiben? Und da meinte ich, ich kann das schreiben, aber ich glaube nicht, dass es Ihnen taugt. Ich glaube nicht, dass Ihnen das irgendwie konstruktiv genug ist. Und dann hat sie gesagt, doch, machen Sie mal. Und war dann irgendwie ganz zufrieden. Also sie sagte mir dann, ja, alle in der Redaktion fanden es total falsch, aber sie freuen sich, dass es mal einer sagt. Und so kam es dann zu diesem Artikel und später zu diesem Buch. Das war also so eine Reihe von Zufällen, die mich jetzt dazu getrieben haben, dass ich in Deutschland gegen die Kriegstüchtigkeit anschreibe und spreche.
Das habe ich jetzt verstanden. Ich hatte allerdings den Eindruck, als Sie das jetzt geschildert haben, wie es dazu kam, da waren so ein paar Punkte, die mich irritiert haben. Also Sie haben von Verrückten gesprochen, auch auf ukrainischer Seite. Und obwohl die jungen Ukrainer selber ja gar nicht kämpfen wollen, haben sie auch gesagt. Tatsächlich ist es ja so, wenn man mit verschiedenen Ukrainern und Ukrainerinnen spricht, dass denen ihre Heimat und die Verteidigung ihrer Heimat und die Verteidigung ihrer Kultur so wichtig ist, dass sie tatsächlich unter Inkaufnahme enormer Verluste dafür kämpfen. Das ist zumindest mein Eindruck.
Also erstmal, das mit dem Verrückt hat sich eben auf Leute bezogen, die diesen Krieg gerne kämpfen. Da sage ich mal klar, da wird's auf allen Seiten immer in jedem Krieg ein paar verrückte Nationalisten geben, denen es Spaß macht, Angehörigen der anderen Nationen in den Kopf zu schießen. Aber das ist wirklich nur eine krasse Minderheit. So. Und dass zum Beispiel es Ukrainer gibt, die jetzt, wo sich dieser Krieg für sie als Situation darstellt, dann freiwillig in den Krieg gehen. Das ist jetzt nicht das, was ich eben mit verrückt bezeichnen wollte. Das würde ich persönlich nicht tun, aber der Begriff Verrücktheit, also den würde ich darauf sicherlich nicht anwenden. Aber mir ist eben wichtig zu sagen, ja, es gibt diese Leute, die machen das freiwillig und die gab es gerade zu Beginn des Krieges natürlich zuhauf freiwillig. Da war eine gewisse Stimmung da, dass man gesagt hat, wir verteidigen jetzt dieses Land, man kann das schaffen. Und dass da so ein wirklicher Optimismus und Patriotismus zu sehen war. Das ist jetzt ja deutlich differenzierter. Also jetzt ist es ja gar nicht mehr so einfach, einen Überblick über die Lage zu bekommen. Aber wir sehen ja, dass sich immer weniger Menschen freiwillig melden. Das wird ja auch offen kommuniziert von Seiten der ukrainischen Streitkräfte, dass kaum noch jemand sich freiwillig meldet, dass es kaum noch Rotation an der Front gibt. Wir sehen, dass die Anreizstrukturen mittlerweile sehr, sehr großzügig sind. Ja, also da werden junge Leute mit dem Wert von mehreren Jahresgehältern versucht anzuwerben für die Streitkräfte. Und es meldet sich eine mittlere dreistellige Zahl von Leuten, die das dann macht. Also da sehen wir ja, dieser heldenhafte Kampf, der anfangs gezeichnet wurde und der vielleicht auch anfangs existiert hat, von dem kann man nun nicht mehr so einfach wie vor knapp 4 Jahren sprechen.
Im Paul Ronsheimer Podcast Der Streit haben Sie im September dieses Jahres auf die Frage, ob es Ihnen gleich sei, in einer Diktatur zu leben, gesagt, Zitat, lieber besetzt als tot, auch wenn das eine Verschlechterung der Lebensbedingungen mit sich bringt. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, das Recht, meine Meinung zu äußern, ist mir nicht mein Leben wert. Heißt das, Sie würden es tatsächlich in Kauf nehmen, in einer Diktatur zu leben?
Also wenn sich mir das als Entscheidung tatsächlich so darstellen würde, bin ich tot oder in einer Diktatur, da würde ich Letzteres definitiv bevorzugen. Also wir können ja mal über die Meinungsfreiheit sprechen, weil das finde ich wirklich ein entscheidender Punkt ist. Ich habe das Recht, jetzt in Friedenszeiten zu sagen, ich will im Kriegsfall nicht für Deutschland kämpfen. Das ist ein Recht, das habe ich. Von dem mache ich auch Gebrauch. Ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich irgendwie der Zensierte, Gecancelte oder irgendwas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich werde überall eingeladen. Die Leute sind nett zu mir, also ich kann mich nicht beklagen. Im Kriegsfall wird das anders sein. Ich werde im Kriegsfall, wenn Deutschland angegriffen wird, nicht mehr bei Markus Lanz sitzen und gefragt, Herr Nymon, sollen wir lieber kapitulieren? Das wird nicht passieren. Und auch meine Meinung, dass ich nicht für Deutschland kämpfen will, die wird da nichts mehr gelten. Es gibt in Deutschland ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber nur aus Gewissensgründen. Ich sage ja ganz offen, das sind politische Gründe, warum ich nicht kämpfen will für Deutschland. Ja? Genau. Meine Gründe würde dieser Staat gar nicht gelten lassen. Das heißt, ich habe zwar jetzt das Recht zu sagen, ich will nicht kämpfen, im Kriegsfall gilt dieses Recht gar nichts, ich muss dann trotzdem. Das heißt, ich habe das Recht, eine Meinung zu äußern, die notwendig folgenlos bleibt. Warum sollte man dafür kämpfen, dass man sagt, ich darf weiterhin notwendig folgenlose Äußerungen tätigen? Also das ist mir nie im Leben mein Leben wert. Und ehrlich gesagt, bei der Meinungsfreiheit hat man auch in den letzten 2 Jahren recht schön gesehen, am Beispiel eines anderen Krieges, wie schnell es damit ganz anders steht. Ja, also die 2 Jahre ethnische Säuberung des Gazastreifens war nicht gerade mit sonderlich viel Meinungsfreiheit in Deutschland verbunden. Da waren eigentlich die Gerichte noch die letzte Institution, die dafür gesorgt haben, dass Leute demonstrieren können, ohne zusammengeknüppelt zu werden. machen.
Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Erstens, also Sie haben es ja selber auch gesagt, Sie nutzen die Meinungsfreiheit gegenwärtig sehr ausgedehnt. Sie werden überall eingeladen. Sie machen davon reichlich Gebrauch, was ja Ihr gutes Recht ist. Wenn Sie in einer Diktatur leben würden, dann wäre ja nicht nur die Meinungsfreiheit abgeschafft, sondern eine Diktatur brächte ja noch viele andere negative Begleiterscheinungen und Lebensbedingungen mit sich. Haben Sie das auch mit ins Kalkül gezogen?
Ja, natürlich. Also die Aussage lautet ja nicht, man hat Spaß daran, unter einer Diktatur zu leben, sondern im Gegenteil, die Aussage lautet erstmal nur, lieber besetzt als tot. Und das ist etwas, was ich jetzt auch nicht für irre kontrovers halte. Also wo ich auch glaube, dass ein Großteil der Leute, wenn man sie vor diese Wahl stellen würde, recht ähnlich denken würde.
Und heißt das denn jetzt auf die Ukraine bezogen, dass Sie der Meinung sind, die Ukraine hätte sich von Putin einnehmen, / besetzen lassen sollen, statt um ihr Territorium und ihre Unabhängigkeit zu kämpfen?
Ich sehe mich nicht als einen Regierungsberater.
Naja, aber damit ziehen Sie sich aus der Affäre. Also ich frage Sie.
Nein, ich ziehe mich damit gar nicht aus der Affäre, sondern ich verweise darauf, dass ohnehin jeder Staat genau das tut, seine Bürger zum Mittel der eigenen Souveränität zu machen, ob die Bürger wollen oder nicht, selbst wenn sie mehrheitlich das gar nicht mehr wollen. Und deshalb ist es dann so unsinnig, da quasi Forderungen an den Staat zu stellen, der das ja offenkundig nicht tut. Also das ist so sinnlos, so witzlos. Das ist so vollkommen folgenlos, diese Meinung.
Gut, ich versuche es jetzt nochmal anders. Und auch wir sollten eher locker mit den Warnungen vor Putins Appetit auf das Baltikum beispielsweise umgehen, Ihrer Meinung nach? Eher relaxen statt rüsten, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch.
Auch da ist die Frage, wer ist das Wir? Es wird immer gesagt, wir müssen uns verteidigen. Ich will dieses ganze Wir in Frage stellen. Es sind nicht wir, die uns verteidigen. Es sind junge Männer, die den Staat verteidigen. Die verteidigen sich da eben nicht gerade selbst, sondern die müssen ihr Leben opfern, damit der Staat weiter Bestand hat, beziehungsweise jetzt in dem Beispiel, das Sie genannt haben, damit andere Staaten weiter Bestand haben. Dieses Wir gibt es in dieser Form nicht. Das ist ein Befehl von oben, der dann befolgt werden muss. Völlig unabhängig davon, was die große Masse, die angeblich das Wir ist, dazu sagt.
Also wenn man den Meinungsumfragen folgt, die gegenwärtig erhoben werden, gibt es schon eine Angst vor möglichen Angriffen von russischer Seite. Es wird immer dieses Datum 2029 gehandelt und dementsprechend verhält sich die deutsche Politik, die deutsche Bundesregierung auch gerade. Sprich, es gibt dieses Sondervermögen. Es wird versucht, eben durch das Wehrdienstgesetz den Bestand der Bundeswehr aufzustocken. Es passiert sehr viel in Sachen Aufrüstung. Und Sie vertreten eine Position oder Positionen, die zum gegenwärtigen politischen Mainstream, sage ich jetzt mal, seit Olaf Scholz am 27. Februar 2022 die Zeitenwende-Rede gehalten hat, querstehen. Wie lebt es sich mit dieser Haltung?
Es lebt sich relativ in Ordnung. So viele Leute auf der Straße erkennen mich nun nicht, dass es irgendwie ein Problem wäre. Tatsächlich ist es bislang sogar eher so, dass die Leute mir freundlich begegnen. Das heißt, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, dann werde ich nicht beschimpft oder irgendwas. Das ist mir wirklich noch gar nicht passiert in einem halben, dreiviertel Jahr, seitdem das Buch erschienen ist. Das mag vielleicht auch an der typischen deutschen Zurückhaltung liegen, dass man gar nicht so Lust hat, in der Öffentlichkeit eine Szene zu machen. Aber ich kann mich persönlich jetzt wirklich nicht beklagen. Man hat mitunter Interviewsituationen, gerade zu Beginn, nachdem das Buch raus war, in denen man natürlich immer so ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen wurde. Aber das ist ja alles eine sehr zivile Form und dem setze ich mich ja freiwillig aus. Also das ist ja nichts, wozu mich irgendjemand zwingt.
Aber nachdem Sie Ihren Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht hatten, also es war im Juli 2024, da gab es offenbar schon einen heftigen Shitstorm, richtig?
Das stimmt. Also in der Zeit-Kommentarspalte waren die Leute sehr, sehr, sehr empört. Aber im Alltag, wie gesagt, begegnet mir das nicht.
Dann mal andersrum gefragt, gab es auch Lob? Also immerhin sind ja laut Jugendtrendstudie 2025 69% der Generation Z, also Personen, die zwischen 95 und 2010 geboren wurden, eben nicht bereit, ihr Land mit einer Waffe zu verteidigen. Das ist vorhin schon kurz angeklungen. Ganz zu schweigen von der Idee, für ihr Land zu sterben. Das verneinen 81%. Also gab es auch Lob? Sind Sie im Gespräch mit, ich sag mal, Ihrer Generation, weil Sie sind 27?
Also erstmal habe ich den Eindruck, dass dieses Lob relativ generationenübergreifend kommt. Also es gibt viele Leute, die sind froh, dass es irgendwer sich mal auszusprechen traut. Weil es ja tatsächlich eine Position ist, die man bevor ich diesen Artikel geschrieben hatte im Sommer 24, 2,5 Jahre lang nicht gehört hat. Also dass ein Deutscher sich in die Öffentlichkeit hingestellt hat und einfach gesagt hat, also ich würde nicht kämpfen, da würde ich mich, wenn das die zwei Optionen sind, eher besetzen als töten lassen. Das ist in 2,5 Jahren nach allem, was ich mitbekommen habe, nicht passiert. Ja, was auch durchaus Bendes spricht über die Meinungsvielfalt im Lande, dass eine Meinung, die tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung hat, ich würde nicht kämpfen, 0,0 repräsentiert war. Und da waren schon viele zufrieden in der jungen Generation, aber natürlich auch in der älteren Generation. Wir haben ja gerade eine Friedensbewegung in Deutschland, die aufgrund dessen, was ich vorhin geschildert habe, dass sich lange Zeit diese Fragen scheinbar gar nicht gestellt haben, etwas in die Jahre gekommen ist. Ja? Also der Altersschnitt, der ist natürlich recht hoch bei deutschen Friedensdemonstrationen, weil in den letzten 20 und insbesondere in den letzten 15 Jahren es immer so schien, als wäre das alles kein Thema mehr. Klammern wir mal die letzten 3 Jahre aus. Aber davor war das schon so einige Jahrzehnte lang so, dass man dachte, das wird kein größeres Thema mehr. Und von daher habe ich generationenübergreifend Leute, die da Zuspruch erteilen, die Leserbriefe schreiben an den Verlag, der mir die dann weiterleitet, die sehr nett sind, oder junge Menschen, die mir bei Instagram in den Direktnachrichten schreiben. Einerseits loben die das dann vielleicht, was ich tue, andererseits fragen die aber auch wirklich ängstlich nach, was soll ich tun? Ich habe junge Menschen, die mir schreiben, kann ich meinen Geschlechtseintrag ändern? Würde das helfen, um mich vor dem Wehrdienst zu bewahren? Das sind die Fragen, die mir tatsächlich gestellt werden.
Und dieses wirklich ihren Rat suchen und auch Solidarität zum Ausdruck bringen, das passiert auch unabhängig von der Tatsache, dass Sie ja eben, Sie hatten es vorhin auch schon kurz angedeutet, ja kein Pazifist im, ich sage jetzt mal, klassischen Sinne sind. Wenn jemand Pazifist ist, dann basiert das in der Regel auf eben ethischen, religiösen oder philosophischen Überzeugungen. Im Grundgesetz ist verankert das Recht, aus Gewissensgründen den Wehrdienst zu verweigern. Und Sie sagen dezidiert, Sie sind politischer Pazifist.
Ja, es gibt natürlich Situationen, in denen man bereit wäre, Gewalt anzuwenden. Ja, ich bin nicht bereit, für den Staat zu sterben. Aber natürlich wäre ich bereit, wenn ich selbst angegriffen würde oder meine Liebsten angegriffen würden, dann Gegengewalt anzuwenden. So, das ist etwas, wo mir natürlich vollkommen klar ist, da ist eine Moral der Gewaltfreiheit völlig fehl am Platze. Und deshalb würde ich dann nicht grundsätzlich sagen, ich bin gegen jede Form der Gewaltanwendung, aber ich bin nicht bereit, für den Staat zu kämpfen und zu sterben. Und das ist eben genau praktischerweise, für den Staat praktischerweise, für junge Männer ist es ein bisschen doof, für den Staat ist es genau die Markierung, die der macht. Der sagt, nur Leute, die per se nicht bereit sind, Gewalt anzuwenden, die dürfen verweigern. Die aus Gewissensgründen, früher war das vor allem religiös motiviert, dass man das dann gut durchbringen konnte. Ja, Leute, die aus Gewissensgründen nicht bereit sind, mit der Waffe zu kämpfen und zu töten, die dürfen verweigern und der Rest nicht. Und das ist natürlich eine wahnsinnige auch Willkürsentscheidung immer gewesen. Ja, also es war ja lange Zeit auch sehr schwierig, einen Kriegsdienst zu verweigern, bis es dann ab den 80er Jahren deutlich netter gehandhabt wurde. Ja, und dann in den letzten Jahren natürlich vor Abschaffung der Wehrpflicht überhaupt kein Problem mehr war, einen Kriegsdienst zu verweigern. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn es zu einem Krieg käme, in dem Deutschland involviert ist, dann wird auch dieses Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung, das wird definitiv nicht abgeschafft, das muss keiner abschaffen. Man muss es einfach nur anders handhaben. Man muss einfach sagen, deine Gewissenserklärung nehmen wir dir nicht ab. Zum Beispiel, wenn ich jetzt käme, hätte ich ja keine Chance, da würde jeder sagen, wir wissen ja, wie du dich vor 2 Jahren geäußert hast. Du bist keiner, der grundsätzlich gegen jede Form von Gewaltanwendung ist und deshalb musst du in den Krieg. Und das ist für mich so der ganz wichtige Punkt. Immer wenn ich sage, die Leute werden im Kriegsfall gezwungen, wird mir gesagt, ja, aber es gibt ja ein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Und da kann ich nur sagen, es wurde bislang immer nur in Friedenszeiten ausprobiert, nie im Kriegsfall. Ja, in der Ukraine gab es auch ein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung für einige Minderheiten. Es wurde sofort mit Kriegsbeginn abgeschafft. Das heißt, wir haben in Deutschland das noch nie getestet gesehen. Und selbst in den Friedenszeiten, in denen es bestand, wurde das sehr, sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Und ich sage mal so, ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung im realen Kriegsdienst liberaler gehandhabt wird als im Frieden vor 50 Jahren, wo es auch schon verdammt schwierig war, den Kriegsdienst zu verweigern.
Nochmal zu diesem Punkt mit dem Staat. Sie sagen, der Staat, also Deutschland, ist es mir nicht wert, für ihn zu kämpfen. Mhm. Warum nicht? Was ist schlecht an dem deutschen Staat, dass Sie kein Bedürfnis, kein Verlangen, keine Lust haben, für ihn zu kämpfen?
Das ist erstmal nichts, was jetzt nur einfach ein Problem des deutschen Staates, sondern ich würde für keinen Staat sterben. Und das ist so, dass ich dort ja in einen Gegensatz gebracht werde, der von sich aus gar nicht bestehen würde zu anderen Menschen. Also ich muss Menschen töten, mit denen ich kein Problem habe, außer dass sie unter einer anderen Staatsherrschaft leben, die andere politische Ziele verfolgt als die meinige. Das ist der Grund, warum ich im Krieg auf diese Menschen schießen musste. Und dazu bin ich, wenn es denn eine Sache des Wollens wäre, Ist es nicht. Aber wenn es eine Sache des Wollens wäre, wäre ich dazu nicht bereit.
Im Frühjahr dieses Jahres gab es eine repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Da haben 76% der Deutschen sich dafür ausgesprochen, die Ausgaben der Bundeswehr deutlich zu erhöhen. Und auch da sah man dann wieder diesen Clash zwischen den Generationen. Bei den Jungen hat eben die geistige Mobilmachung der Bevölkerung, wie sie das nennen, offenbar nicht geklappt. 63% der 18- bis 29-Jährigen sind dagegen. Insofern ist diese radikale Lösung, die Sie vertreten, tatsächlich klug oder gäbe es vielleicht nicht auch einen Mittelweg?
Erst noch ganz kurz zum Thema veröffentlichte Meinung. Sie haben völlig recht, ein Großteil der Menschen ist für die Wehrpflicht, für die Aufrüstung und so weiter. Aber dann gibt es halt die andere veröffentlichte Meinung, die besagt, dass eine klare Mehrheit, wenn man fragt, würdest du selbst kämpfen, es auch nicht täte. Das ist der Widerspruch, in dem man sich immer bewegt. Solange das eine abstrakte Sache ist, soll irgendwer kämpfen, um den Staat zu erhalten. Dann ist eine ganz breite Mehrheit dafür. Sobald es heißt, würdest du kämpfen, ist dann vielleicht nur noch jeder Fünfte dafür. Also da sieht man ja schon eine unglaubliche Diskrepanz. Und das ist übrigens in der Ukraine sehr, sehr ähnlich. Da sind auch mehrheitlich die Leute, klar, das hat immer seine Konjunkturen, je nach Kriegsverlauf, aber mehrheitlich sind ja die Leute dafür zu sagen, wir kämpfen jetzt diesen Krieg weiter, bis es einen Frieden gibt, den zumindest auch die eigene Regierung als gerechten Frieden ansieht. Wenn dann die Frage ist, wer rückt jetzt dann noch an die Front nach, dann sieht es sehr, sehr, sehr anders aus. Und das sieht man ja auch gerade an den Fluchtbewegungen. Junge Männer dürfen ja zum ersten Mal seit Jahren wieder das Land verlassen und tun es jetzt in Scharen. Also ich glaube, jeden Tag kommen knappe 1000. Und ich finde das sehr gut. Ich freue mich darüber, dass die da rauskommen und in Sicherheit jetzt sind. So, das heißt, es gibt immer diese Diskrepanz zwischen diesem ganz abstrakten, ist man für Kriegstüchtigkeit und würde ich selbst machen. Und da sind die jungen Leute halt einfach viel näher dran. Und deshalb antworten die auch dann ganz, ganz anders auf die Frage nach Wehrpflicht und tatsächlicher Bereitschaft, in den Krieg zu ziehen, als das die älteren Leute tun, die das so ganz leichtfertig machen, was ich übrigens absurd finde. Weil diese älteren Menschen, die haben ja Kinder, die haben ja Enkelkinder. Das ist ja nichts, was einen nicht selbst betrifft. Also man kennt das ja aus anderen politischen Debatten, dass Leute, wenn sie selbst nicht direkt betroffen sind, sagen, ja, dann ist es mir wurscht. Wenn den Bürgergeldempfängern wieder mal Sozialleistungen zusammengekürzt werden, mir soll es doch gleich sein. Und da sind die Leute ja auch nicht selbst betroffen. Aber das Verrückte ist ja, auch wenn diese Rentner nicht unmittelbar betroffen sind. Sie sind ja zumindest mittelbar betroffen. Das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr, sehr zynische Diskrepanz, die man dort sieht. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt wirklich nur eine These, die mag vollkommen unwissenschaftlich sein. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass da auch so ein gewisser Zynismus da ist von wegen, ja, das ist doch diese junge, verweichlichte Generation, die sollen mal zum Bund gehen, mir hat es auch nicht geschadet. Dass man also von diesen Generationenkonflikten, die da immer aufgemacht werden und die meiner Meinung nach totaler Quatsch sind, ja, dass immer behauptet wird, die Jungen sind so faul zum Beispiel. Was nicht stimmt, die arbeiten mehr als vor 10, 20 Jahren, weil sie sich sonst die Miete nicht leisten können. Also da gibt es wirklich Umfragen, wo man sieht, die arbeiten heute mehr als früher. Trotzdem gibt es immer dieses Klischee, die Jungen arbeiten gar nicht mehr. Da habe ich so den Eindruck, dass es viele in der älteren Generation gibt, die in so einem gewissen Zynismus sagen, ja, wir mussten es doch früher auch. Mir hat es auch nicht geschadet. Und dass die dann sagen, ja, ihr müsst es dann machen.
So. Aber das ist nur ein Bauchgefühl, oder?
Das ist ein Bauchgefühl. Mhm. Aber es ist ja so ein Satz, den man so häufig hört. Also zum Beispiel, wenn es um diese Behauptung geht, die jungen Leute würden nicht ordentlich arbeiten, die wollen zu viel Work-Life-Balance. Da hört man ganz häufig von Leuten ja diesen Satz, ich wurde früher auch von meinem Chef angeschrien und musste 12-Stunden-Schichten schieben und mir hat es auch nicht geschadet. Und da würde ich immer sagen, doch, euch hat es geschadet. Euch hat es geschadet, zur Bundeswehr zu gehen und ein Jahr dafür geklaut zu bekommen, dass ihr angeschrien werdet, euch im Schlamm suhlen müsst und zu schießen. Euch hat es geschadet, schlecht entlohnt in der Ausbildung zu stecken und Überstunden unbezahlt zu leisten und vom Chef zur Sau gemacht zu werden. Das hat euch alles geschadet und ihr versucht euch das im Nachhinein als einen besonderen Ausweis eurer Tugend und Härte zu erklären.
Die evangelische Theologin Margot Käßmann hat kürzlich in einem Interview mit Jakob Augstein in der Wochenzeitung Der Freitag in Abwandlung des Sprichworts, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vorgefordert. Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Haben Sie Ideen dazu, wie das aussehen könnte?
Man ist ja in einer sehr hilflosen Position als Individuum, wenn man, wie ich, davon ausgeht, dass ein Kriegsfall einfach eingezogen wird. Ich versuche erstmal die jungen Leute davon abzubringen, sich mit dem Staat in einzusetzen, ihnen zu sagen, jetzt gerade habt ihr ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, nehmt es wahr und zwar auch als Zeichen, dass ihr nicht einfach bereit seid, euch im Ernstfall verheizen zu lassen, in der Hoffnung, dass das dann in irgendeiner Form eine Konsequenz hat. Und natürlich soll schon auch gesagt sein, versucht euch im Ernstfall da rauszuziehen. Und das würde ich ja nicht nur Deutschen empfehlen, das würde ich Menschen in aller Welt natürlich empfehlen.
Wie denn?
Dass man das so handhabt. Naja gut, ich meine, immer da, wo sich gerade bei einem in der Nähe was ereignet, wo man den Eindruck hat, das könnte jetzt wirklich in einem Krieg ausarten, da kann man natürlich versuchen, die Beine in die Hand zu nehmen. Es ist ja nicht so, dass ein Krieg im Regelfall einfach von heute auf morgen ausbricht und dann geht's los, sondern es gibt ja schon gewisse vorherige Anzeichen. Also ich kenne auch junge Männer aus der Ukraine, die vor Kriegsbeginn das Glück hatten, nicht in der Ukraine zu sein und die sehr bewusst gar nicht mehr in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, weil sie wussten, da droht was. Und das ist natürlich das Konstruktivste, was ich den Leuten anbieten kann. Das ist vielleicht wenig hilfreich, aber ja, ich versuche...
Und vielleicht auch wenig praktikabel tatsächlich, ne? Weil wenn alle jungen Männer im wehrpflichtigen Alter das Land verlassen...
Nee, klar, da würden wahrscheinlich auch, wenn sich das abzeichnet, relativ schnell die Grenzen dicht gemacht werden. Das erste Ziel ist schon, ein Bewusstsein zu schaffen, in der Hoffnung, dass dieses Bewusstsein eine Stimmung in der Bevölkerung erzeugt, sodass auch den Regierenden klar ist, wir können hier nicht einfach alles machen, was wir wollen. Wir können das hier nicht einfach alles durchboxen und durchsetzen, wie wir es gerne hätten. Das ist schon etwas, wo ich auch nicht optimistisch bin, aber was mir trotzdem alternativlos scheint, wo mir nichts Besseres einfällt, was ich tun kann, weil Schweigen auch nicht die bessere Alternative ist.
Ole Nymoen war das im Gespräch mit Doris Maul. Nymoens Buch »Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde gegen die Kriegstüchtigkeit« ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet gebunden 16 Euro, als E-Book 12,99 Euro.
NDR Kultur.